Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie wieder recht herzlich hier bei Radio Flora zu Hottes Kummerkasten Spezial. Auch heute haben wir wieder einen interessanten Gast in der Sendung. Es handelt sich um eine Frau, nämlich um Frau Güde Jensen. Sie ist 31 Jahre alt. Sie ist verheiratet mit Dennis Bornhöft. Dennis Bornhöft ist FDP-Abgeordneter im Landtag hier in Schleswig-Holstein. Sie ist Mutter einer Tochter, die im September ein Jahr alt wird. Sie hat Anglistik, Politikwissenschaften und internationale Politik studiert. Sie gehört ebenfalls der FDP an. Sie ist seit 2017 die jüngste weibliche Abgeordnete im 19. Bundestag und ist seit Januar 2018 Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Guten Abend, Frau Jensen. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich in unserer Sendung.
Hallo, guten Abend, Frau Niklas-Beck.
Es ist schön, dass Sie da sind und ich freue mich darüber sehr, dass Sie gerade die wenige Zeit eben auch noch mit Ihrer kleinen Tochter und mit Ihrem Mann und Ihrem anstrengenden, straffen Programm gefunden haben, um in unserer Sendung zu sein.
Wir haben kein Problem, sehr gerne.
Wir haben jetzt eine Stunde Zeit und ich würde ganz gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal von Ihnen erläutern lassen, was bedeutet Ihr Amt, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe?
Ja, der Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist einer von den inhaltlich tagenden Ausschüssen, die wir im Bundestag haben, also die Arbeitsgremien, wo die Fraktionen, die im Deutschen Bundestag sitzen, auch im gleichen Stärkeverhältnis wie im Plenum zusammenkommen, aber eben in kleinerer Form. Der Ausschuss hat 17 ordentliche Mitglieder und ist noch gar nicht so alt. Der ist hervorgegangen damals auf Initiative von Bündnis 90 Die Grünen, die damals im Koalitionsvertrag Anfang der 2000er dafür geworben hatten, den Menschenrechtsausschuss als ordentlichen Ausschuss zu etablieren und ihn nicht wieder als Unterausschuss beim Auswärtigen mit anzusiedeln. Und seitdem ist dieser Ausschuss gleichberechtigt, neben Europa, neben den ganzen anderen am Nachmittag tagenden Ausschüssen. Und als Vorsitzende hat man erstmal die Aufgabe, organisatorisch durch die Tagesordnung zu leiten, aber ist auch ein Stück weit Ansprechpartnerin für alles, was diese Themen, die der Ausschuss behandelt, eben auch über die blanke Ausschusszeit von 3 Stunden am Mittwochnachmittag hinausgeht. Und ich reise auch entsprechend, jetzt durch Corona-Zeit natürlich nicht, aber ansonsten bin ich dann auch Ansprechpartnerin im Rahmen meiner Delegationsreisen, die ich in andere Länder unternehme, und dann repräsentiert man nicht nur den Ausschuss und seine Fraktion, sondern auch ein Stück weit dann das deutsche Parlament, den Deutschen Bundestag. Und genau, im Rahmen unserer Arbeit versuchen wir eigentlich, oder versuche ich auch zu zeigen, dass Menschenrechte nicht sind, was man auch mal besprechen kann, wenn man gerade sonst nicht mehr so viel weiß, sondern dass Menschenrechte in ganz, ganz vielen Themen von Innenpolitik über eben auch Außenpolitik mitspielen und dieses Querschnittsthema auch als etwas zu begreifen, was überall dabei ist, und ich hoffe, mir gelingt das ein Stück weit in dieser Legislaturperiode.
Frau Jensen, nun sind Sie ja auf unser Thema aufmerksam geworden. Bei unserem Thema, beziehungsweise bei den betroffenen Menschen, die wir vertreten und für die wir ja auch hauptsächlich diese Sondersendung machen, geht es ja um Menschenrechtsverletzungen. Wie sind Sie auf dieses Thema aufmerksam geworden?
Ein Stück weit durch meinen Mann tatsächlich, der damals noch nicht mein Mann war, sondern nur mein Freund, aber es gab ja eine Veranstaltung, die durch das Sozialministerium gemeinsam im Landtag organisiert wurde mit den Opfervertreterinnen und Vertretern. Ich muss jetzt überlegen, ich glaube, es war 2018
im November. Winter.
Im November, genau. Und ich weiß, dass es eine Veranstaltung war, die es so in der Form sehr, sehr selten auch in Schleswig-Holstein gibt und gab und die auch sehr viel Aufmerksamkeit hier bei uns im Land erzeugt hat. Und Dennis Bornhöft, mein Mann, der war auch dabei und sagte, das ist eigentlich ein Thema, Güde, was du auch mal im Bundestag ansprechen solltest. Bis dato hatte man immer mal auch, obwohl das deutlich vor meiner Zeit war, immer mal davon gehört, dass es in schon auch in, ich sag mal, NS-Zeiten, aber auch darüber hinaus Medikamentenversuche und solche Dinge in Einrichtungen, in staatlichen Einrichtungen gegeben hatte. Aber über dieses Ausmaß wusste ich persönlich überhaupt nicht Bescheid. Und viele, glaube ich, die im Landtag damals bei dem Symposium dabei waren, wussten das auch nicht. Und ich glaube, eindrücklich war insofern, dass ehemalige Opfer oder das Opfervertreterinnen und Vertreter auch wirklich geschildert hatten, was damals vonstatten ging. Und die Politik musste zuhören und musste auch ein Stück weit reagieren. Und ich glaube, sowas hat man nur sehr, sehr selten. Und ich fand es sehr gut, dass dieses Thema so gesetzt wurde und auch so präsent war. Und hatte sie, glaube ich, dann alsbald auch irgendwann kontaktiert. Und dann haben wir uns, glaube ich, im Frühjahr des darauffolgenden Jahres das erste Mal getroffen. Und meine Idee war eben, dieses Thema auch in den Bundestag zu bringen, weil es natürlich nicht nur Schleswig-Holstein betraf und betrifft, sondern diese grauenhaften Menschenversuche und Menschenrechtsverletzungen in dieser ganzen Zeit, die waren ja natürlich nicht nur in Schleswig-Holstein und fanden nicht nur da statt, sondern eben auch in anderen Bundesländern. Und deswegen ist das ein Thema, was natürlich auch den Bundestag angeht. Und ich wusste bis dato noch nicht genau, wie man sowas angehen konnte, weil das kein Thema ist am Ende, was großes allgemeines Interesse hervorrief, beziehungsweise wo man das Gefühl hatte, dass viele Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen davon wussten. Und deswegen haben wir uns ja entschlossen, ein Expertengespräch zu machen mit dem Ausschuss für Menschenrechte, um dieses Thema mal ein bisschen näher zu beleuchten und dann auch wieder auf die Agenda zu bringen, um zu fragen, wie es jetzt eigentlich damit weitergeht. Stichwort Entschädigung zum Beispiel.
Ja, wir haben diese Veranstaltung, die Sie jetzt angesprochen haben, die war im Dezember 2019. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung. Ich komme aber nochmal ganz kurz auf das Symposium zurück, das wir im November 2018 hatten, hier in Schleswig-Holstein mit dem Titel Die Vergangenheit im Kopf, die Zukunft in der Hand. Das war der Titel dieses Symposiums und der erste Tag, also das ging über zwei Tage, wurde ja von den betroffenen Vertretern, die im regionalen Fachbeirat der Stiftung Anerkennung und Hilfe sitzen, unter anderem auch von mir gestaltet. Und wie Sie schon sagten, sind ja die Betroffenen dort wirklich, sie konnten über das Erlebte sprechen. Und ich möchte das auch nochmal wirklich herausstellen, dass es wirklich unter den Politikern eine riesige Betroffenheit gab. Es gab Politikerinnen, die tatsächlich geweint haben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals mit ihrem jetzigen Mann, ihrem damaligen Freund, dieses Gespräch geführt zu haben und auch seine Erschütterung zu spüren. Ja, also er war wirklich entsetzt, das muss man einfach so sagen. Er war wirklich entsetzt und konnte es gar nicht fassen, was er da gehört hatte. Wir waren dann im Dezember 2019 mit Experten, mit Herrn Professor Bruckermann, mit Herrn Professor Eilert, mit Dr. Biebel und etlichen anderen bei Ihnen in Berlin. Mhm. Und welchen Eindruck hatten Sie von der Veranstaltung und welchen Eindruck finden Sie jetzt im Nachhinein betrachtet, hat es auf die Anwesenden gemacht?
Also das war eigentlich ganz spannend, weil wir normalerweise Ausschussgespräche und solche öffentlichen Anhörungen sehr, sehr wenig nur zu innenpolitischen Themen haben. Ja. Und das war jetzt eine, die man vom Thema irgendwie auch nicht so richtig greifen konnte, weil das auch ein Thema ist, was, Sie haben das ja gerade beschrieben, was Menschen, die damit nichts zu tun hatten, beziehungsweise die davon zum ersten Mal erfahren, überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also mit geschildertem Leid, das einem direkt sozusagen entgegenschlägt, weiß man häufig nicht, wie man umgehen soll. Das heißt, ich glaube, im ersten Moment auch für die Mitglieder, die dann da waren von meinem Ausschuss, die waren zwar gespannt, aber sie wussten nicht so richtig, auf welcher Basis auch am Ende diskutiert wurde. Und ich glaube, dass alle, zumindest die, die im Nachhinein Rückmeldung gegeben haben, positiv von der Fachlichkeit, um die es am Ende ging, überrascht waren. Dass wir tatsächlich, dass sie es auch erreicht haben, dass Experten da waren, die zum Beispiel darüber gesprochen haben, was man auch in Zukunft in der Ausbildung für Pflege ändern muss, damit solche Dinge nie wieder passieren, damit überhaupt nicht mehr so ein, ich sag mal, Gedankengut existiert. Und das ist ja nichts, was man auf einmal, glaube ich, abstellen kann und worauf man achten könnte jetzt in Zukunft, dass das alles auch ein großes System war, was funktioniert halt, weil alle sich gegenseitig gedeckt haben, sag ich mal. Und ich habe, ich hatte selten ein Ausschussgespräch, wo alle am Ende gesagt haben, das war wirklich wichtig, dass wir, hier möchte noch jemand mitreden. Das war wichtig, dass wir alle, genau, das war wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt muss ich sagen, mir geht es manchmal nicht schnell genug im Prozess im Bundestag und ich hatte gedacht, dass wir eigentlich schon weiter sind. Das ist jetzt noch nicht so der Fall. Ich hätte eigentlich gerne schon ein Anschlussgespräch gemacht. Wir haben ja auf Grundlage dieser Veranstaltung im Dezember 2019 auch Briefe bzw. kleine Anfragen an Minister Heil geschickt, um zu eruieren, inwieweit die Sachlage jetzt auch eine ist, mit der man weiterarbeiten kann. Corona hat uns natürlich ein Stück weit dazwischen gefunkt, weil, und das sicherlich wissen Sie das viel besser als ich, weil ja der Zugang zu Ämtern, zu irgendetwas, was in die Nähe von Entschädigungen kommt, ja jetzt noch schwieriger ist für Betroffene, als es vorher schon der Fall war. Und was ich über diese Zeit, es gab da nochmal ein, zwei Artikel, auch im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag dazu, was ich gemerkt habe, ist, dass es immer noch Opfer gibt, die nicht davon wissen, dass sie einen Anspruch auf Entschädigung haben. Und das finde ich wirklich traurig, dass sozusagen dieses Wort noch nicht so weiter verbreitet wurde, wie man das eigentlich erwarten sollte. Und dass viele denken, sie sind mit ihrer Not alleine. Und das sind sie eben nicht.
Ja, also das ist, Sie sprechen da ein Thema an, das bei uns auch immer wieder, ich bin jetzt seit mittlerweile 3 Jahren in diesem regionalen Fachbeirat, immer wieder Thema ist. Nämlich, und das betrifft nicht nur Schleswig-Holstein allein, um Gottes Willen, also das ist ein bundesweites Problem, genauso wie es eben auch bundesweit diese Vorkommnisse gab. Es gibt kein Bundesland, das da eine Ausnahme bildet. Dieses System war wirklich länderübergreifend und betrifft die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Und es wurde eben damals diese schwarze Pädagogik betrieben, die menschenverachtend waren, die also wirklich zerstörerisch war und die unglaubliche Schäden hinterlassen hat. Schäden, über die man sich so, ich sag mal, gar keine Gedanken machen kann. Es ist einfach so, dass die Situation der Öffentlichkeitsarbeit mangelhaft ist aus unserer Sicht, ja. Und es ist hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel so, dass wir immer noch Probleme haben, dass die gesetzlichen Betreuer tatsächlich eben auf den fahrenden Zug aufspringen und ihre zu Betreuenden über die Möglichkeit der Stiftung Anerkennung und Hilfe informieren. Unsere Anlauf- und Beratungsstelle hat also 400 Briefe geschrieben und nicht mal 10% von diesen 400 Angeschriebenen haben rückgeantwortet. Ich habe mich dann nochmal ans Ministerium gewendet, die haben sich an das Justizministerium gewandt und da wird es jetzt ein Rundschreiben geben und wir können dann nur hoffen. Die Situation überhaupt in den Anlauf- und Beratungsstellen war also bis vor kurzer Zeit, kann man sagen, war die Anzahl fast auf null durch eben Lockdown und so weiter und so fort. Das läuft jetzt langsam wieder an, aber eine Entscheidung, ob die Stiftung jetzt durch die Corona-Zeit, ob sie nun in die Verlängerung geht, ob es eine Antragsverlängerung geben wird, ob es eine Gesamtverlängerung der Stiftung geben wird, ist von Bundesarbeitsminister Heil noch nicht gefällt worden. das ist im Spielplatz.
Genau. Den Sachstand habe ich auch und mehr weiß ich auch nicht dazu. Und ich glaube, ich meine, wir sind jetzt im zweiten Halbjahr 2020 angekommen. Das heißt, es bleiben uns eigentlich noch knappe 6 Monate für die Arbeit der Stiftung und für die Abarbeitung der Anträge, die jetzt ja durch Corona-Zeiten auch weniger reingehen konnten, einfach weil man weniger Zugang hatte aufgrund des Lockdowns oder aufgrund des heruntergefahrenen öffentlichen Lebens. Und im Mindesten, in der logischen Konsequenz, würde das für mich bedeuten, ohne jetzt Vereinsrechtlerin oder Organisationsrechtlerin zu sein, dass man dann schauen muss, was man mit der Laufzeit einer solchen Stiftung und ihrem Auftrag macht. Denn sie konnte ja im Grunde ihrem Auftrag eigentlich ein knappes halbes Jahr oder beinahe ein halbes Jahr nicht richtig nachkommen. Stimmt. Und wir haben ja schon im vergangenen Jahr darüber diskutiert, dass es eigentlich nicht sein kann, dass die Entschädigung für Opfer, die Gewalt erfahren haben, die dann einer Frist gegenübersteht, obwohl das erfahrene Leid ja auch keine Frist oder keine Verjährung in dem Sinne hat und ein erfahrenes Leid Anspruch haben sollte auf Entschädigung im Leben desjenigen Opfers, dass man nachträglich, posthum vielleicht darüber nachdenken müsste, wo ein Schnitt erfolgt. Das finde ich darüber kann man nachdenken, aber wenn jemand sich endlich dazu durchringt, doch über seine Vergangenheit zu sprechen, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen, sich deswegen auch nochmal mit dieser ganzen Geschichte und Thematik auseinandersetzen muss und dann aber hört, Entschuldigung, die Frist ist abgelaufen, sie waren nicht rechtzeitig, glaube ich, ohne das erlebt zu haben, dass das neue Traumata hervorrufen kann. Und ich glaube, das müssen vor allen Dingen bei der Arbeit solcher Stiftungen müssen wir das vermeiden.
Also das haben Sie sehr, sehr gut formuliert und es hat wirklich tatsächlich auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist nochmal wieder ein Tritt auf die Seele. Ja? Wenn man dann hört, ja, jetzt kommen Sie leider zu spät. Das ist jetzt geschlossen. Das ist wirklich ein massiver Tritt auf die Seele. Und in diesem Zusammenhang, weil wir gerade auch so ein bisschen in die emotionale Richtung gehen, Frau Jensen, ich weiß nicht, ob Sie das kleine Wesen noch im Arm halten, aber ich würde Sie gerne, ich bin selber Mutter, ich bin selber Großmutter, ich würde Sie gerne, und Sie wissen ja über all diese Geschehnisse, ich kann sie noch mal zusammenfassen, die also Säuglinge, Kleinstkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsenen Menschen angetan wurden, wie zum Beispiel Zwangsernährung, Zwangsarbeit, Liebesentzug, Isolation, Medikamentenversuche, Versuche bzw. Anwendung von Elektroschocks in übertriebenem Maße und mit wirklich unzulässiger Begründung, ohne ärztliche Verordnung teilweise, Schläge, sexuelle Missbrauch. Was denken Sie persönlich über diese Dinge? Dass man das...
Also ich muss sagen, seitdem ich selber Mutter bin, kann ich das auch noch ein Stück weit mehr nachvollziehen, wenn Mütter oder wenn Eltern, aber speziell Mütter sagen, es ändert vieles und es setzt nochmal einen anderen Punkt im Leben. Von daher kann ich nur von mir selber sagen, wenn ich das Gefühl hätte, meiner Tochter würde jemand in irgendeiner Form zu nahe kommen, irgendetwas antun, ich glaube, ich würde zur Löwin werden.
Genau.
Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss ich sagen, dann kommen, und ich habe da mit Dennis auch lange drüber gesprochen, auch in den letzten anderthalb Jahren schon, dann kommt man immer wieder zu der Frage, wie es eigentlich sein kann, dass Menschen so grauenhaft miteinander imstande sind, miteinander umzugehen. Da bin ich immer noch nicht weiter. Ich kann nicht nachvollziehen, wie Menschen so grausam sein können gegenüber ihresgleichen und Unterschiede machen können in wer Aufmerksamkeit verdient oder eben wer es wert ist oder eben nicht wert ist, ordentlich behandelt zu werden. Und die Vorstellung, unabhängig davon, wie alt ein Kind ist, Kindern sowas anzutun, aber auch Erwachsenen logischerweise, die will bei mir noch nicht so ganz, also mit der kann ich nichts anfangen, weil ich stoße das quasi immer einfach nur wieder weg, weil ich das unglaublich finde. Und alleine deswegen schon müssen, und selbst wenn die Verantwortlichen schwer auszumachen sind, was ich glaube, was der Fall ist, muss man Verantwortlichkeiten zuweisen können. Ich denke, das kann man auch. Und auch im Nachhinein feststellen, dass Entschädigung geleistet werden muss, und zwar von allen Verantwortlichen. Und da nehme ich vor allen Dingen auch die Pharmabranche, wenn man von Medikamentenversuchen spricht, nicht aus. Das sind nicht nur Länder, Bund, Kirchen, sondern das ist auch die Pharmabranche. Und wir wissen alle, wie es finanziell um die Pharmabranche steht. Und ich denke, es ist gerechtfertigt, dass man auch dann die Damen und Herren, die möglicherweise in der Vergangenheit dafür auch ein Stück weit verantwortlich zeichneten, jetzt zur Kasse bittet und sagt, also erfahrenes Leid kann nicht wieder gut gemacht werden, definitiv nicht, aber die Entschädigung kann möglicherweise dazu führen, dass man ein besseres Leben leben kann, um vielleicht auch entgangene Hilfeleistungen, Sie sprachen ja die nicht geleisteten Sozial- oder nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge an, um sowas ein Stück weit auszugleichen, damit diejenigen, die Leid erfahren haben, nicht noch eigentlich an der Armutsgrenze oder darunter leben müssen in Deutschland.
Die Pharmaindustrie ist natürlich ein Bereich mit sehr, sehr viel Geld und auch mit den entsprechenden juristischen Abteilungen. Und es ist sehr, sehr schwer, daran zu kommen. Sehr, sehr schwer. Inwieweit die politisch in die Pflicht genommen werden können, kann ich nicht beurteilen und kann ich nicht entscheiden. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, dass also jemand sich da wirklich über die Jahrzehnte bereichert hat, dadurch, dass eben Experimente gemacht wurden mit Kindern. Es gibt und gab, also es gab damals kein Psychopharmaka für Kinder und Jugendliche und gibt es auch heute noch nicht. Das muss man vielleicht auch mal wissen, dass es das nicht gibt. Das heißt, man hat kann Kindern und Jugendlichen Erwachsenenmedikationen experimentiert und ausprobiert. Ja? Und man hat sehr sauber, das können wir ja in den Archiven auch finden, und auch Frau Dr. Wagner war ja damals mit dabei in Berlin, die ja da ausreichend recherchiert hat, ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat, mittlerweile auch ein Buch geschrieben hat. Sie haben also sehr, sehr sauber die ganzen Nebenwirkungen dokumentiert, die diese Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen hatten. Das ging also über von Herzrhythmusstörungen bis Unruhe, bis überhöhten Blutdruck und so weiter. Also die haben wirklich unter diesen Experimenten sehr, sehr gelitten. Ja? Und dass dann eine Pharmaindustrie Geld gemacht hat mit Medikamenten, die sie dann auf den Markt bringen konnten, und sich jetzt zurücklehnt und sich, ich sag mal, den satten Bauch streichelt und sagt, ja, was geht uns unsere Vergangenheit an? Das ist absolut ungerechtfertigt und sollte so auch nicht hingenommen werden, wenn man die Länder in die Pflicht nimmt und die Kirchen in die Pflicht nimmt oder auch private Einrichter, die es ja auch gab, oder Wohlfahrtsverbände, denn gehört auf jeden Fall die Pharmaindustrie dazu. Die haben wirklich richtig satt Geld gemacht. Ja, das ist also, da gebe ich Ihnen unbestritten recht und da sind wir absolut einer Meinung. Frau Jensen, wenn Sie sich jetzt so durch den Kopf gehen lassen, was Sie nun alles gehört haben im Laufe dieser Zeit, seitdem das Thema an Sie herangetragen wurde, was denken Sie, was könnte für diese betroffenen Menschen heute noch getan werden?
Also ich würde sagen, das sind drei Punkte. Einmal die Politik allgemein, also wir in der Politik müssen Betroffenen das Gefühl geben, dass sie uns jederzeit dazu kontaktieren können und darüber sprechen können. Das heißt, wir sollten eine Debatte darüber führen, auch öffentlich im Bundestag, so ähnlich wie das im Grunde ja auch im Schleswig-Holsteinischen Landtag oder auch in Nordrhein-Westfalen, wo es ja ähnliche Veranstaltungen gab, geführt wurde, so sollte es eigentlich auch eine Debatte dazu im Parlament geben, weil eben die Aufarbeitung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Das ist die eine Sache. Die zweite ist, wir sprachen über die Verlängerung oder die mögliche Verlängerung der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Ich glaube, dass, und das wissen Sie möglicherweise sogar besser als ich, dass die Stiftungsarbeit in schon bei vielen bekannt ist, auch bei vielen, die Anspruch auf Entschädigung bekommen könnten und würden. Aber die Stiftungsarbeit muss weitergehen, weil eben viele Opfer noch nicht voneinander wissen oder noch nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil man ja vielleicht auch solche Dinge einfach verdrängt und eine Möglichkeit durch die Arbeit der Stiftung hat, sich besser auszutauschen. Und Politik sollte das unterstützen und nicht an starren Fristen bei solchen Dingen festhalten. Ich weiß, dass natürlich ein Stiftungszweck auch immer zeitlich und thematisch gebunden sein muss. Aber insofern, glaube ich, sollten wir darüber nachdenken, eben die Stiftung arbeiten zu lassen, Punkt, ohne eine Frist, sondern dafür zu sorgen, dass im Rahmen dieses Stiftungszwecks jeder einen Anspruch auf Entschädigung hat, der oder die sich im Laufe seines Lebens dazu entschließt, darüber nochmal zu sprechen. Und irgendwann wird ja alleine schon durch die Zeit, die ins Land geht, werden die Gesuche auf Entschädigung sicherlich auch weniger werden. Das ist ja eine dann doch absehbare Zeit, für die man aber die Stiftungsarbeit auch garantieren müsste. Das ist meine Meinung. Und die dritte Sache ist, ich denke, wir dürfen jetzt in dieser speziellen Zeit wie Corona nicht den Fehler machen und die Regierung vor allen Dingen nicht, dass wir den Eindruck erwecken, dass es jetzt wichtigere Dinge gibt, nämlich das Ankurbeln der Wirtschaft und das gute Durchkommen durch Corona und dass so kleine thematische Nischen da immer hinten runterfallen. Das erlebe ich bei ganz vielen Themen, nicht nur im Bereich Menschenrechte. Die Bundesregierung sagt das auch bei anderen Dingen, dass jetzt erstmal im Fokus alles politischen Handelns steht, dass man gut mit Corona zurechtkommt. Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, die Bundesregierung hat so viel Verantwortung, dass sie eben sich auch um die Dinge weiter kümmern muss, die auch vor Corona wichtig waren. Und jetzt nicht Fristen verstreichen lassen sollte und in die Länge ziehen sollte, weil im kommenden Jahr ist Bundestagswahl. Da werden die Karten möglicherweise wieder sehr neu gemischt.
Oh ja.
Und daran leiden eben solche Stiftungen jetzt in dem Fall oder solche Themen. Und dann mischen sich natürlich auch wieder die Parlamentarierinnen durch. Und dann haben wir wieder das Problem oder die Herausforderung, dass man wieder neu teilweise beginnen muss, um darüber zu informieren, weil die Themen dann wieder neu zugeteilt werden. Und ich glaube, das darf darunter nicht leiden. Also das sind so diese drei Punkte, die ich mir wünschen würde. Also fernab von, auch die Pharmabranche muss mit Entschädigungen oder von Entschädigungsleistungen betroffen sein. Die müssen dazu beitragen, dass Missbrauchsopfer entschädigt werden, aber das sind auch eher so softere Dinge, wo ich glaube, wo die Politik mehr zeigen muss, dass unabhängig davon, wie schwierig gerade eine wirtschaftliche Situation des Landes ist, dass sie auch aufnahmebereit und aufnahmefähig ist für andere Themen, die vielleicht so unter der Wasseroberfläche mitschwimmen, aber genauso wichtig sind für diejenigen, die eben von dieser Situation betroffen sind.
Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht und diese drei Dinge, die Sie genannt haben, sind richtig und wichtig. Sie haben sicher einen Eindruck verschaffen können, wie wir als Betroffenenvertretung der BIS e.V. arbeiten. Bei uns ist es einfach so, dass wir gesagt haben, wir müssen auch zukunftsorientiert arbeiten. Das heißt, ich versuche das mal in einem etwas platten Satz auszudrücken. Das Leid, das wir erleiden mussten, und ich sage bewusst wir, weil ich bin betroffen, genauso wie auch Herr Hoffmann. Das heißt, alle anderen neben uns, und wir sprechen hier über Tausende von Menschen. Wir sprechen nicht über 50 oder 500, sondern wir sprechen über Tausende von Menschen, die das erleben mussten. Wir möchten einfach auch ein Stück weitergehen und uns an diesem bekannten Satz orientieren, eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit nicht aufarbeitet, kann auch keine gute Zukunft haben. Das heißt, wir möchten auch mit dem, was wir erlebt haben und der betroffenen Arbeit, die wir machen, verhindern, dass es heute noch in Einrichtungen, egal in welcher, ob Erziehungshilfeeinrichtungen, egal ob Behinderteneinrichtungen, egal ob in psychiatrischen Einrichtungen, zu derlei Vorkommnissen kommen kann. Das ist uns ganz wichtig. Das heißt also zu gucken, wie können wir das erreichen? Und da muss eben auch, es müssen unabhängige Gremien geschaffen werden, die das überprüfen, die Einrichtungen tatsächlich eben auch durchleuchten und überprüfen, die Beschwerden nachgehen, die da also wirklich auch sehr viel schneller sind, als es heute der Fall ist. Wir müssen aber auch gucken, dass mit den Menschen und was Sie vorhin angesprochen haben, die biologische Uhr tickt, das heißt, ja, viele von den Betroffenen sind auch mittlerweile schon verstorben. Wir müssen gucken, dass die betroffenen Menschen, die noch leben, mit ihren ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen, generalisierten Angststörungen, mit ihren körperlichen Einschränkungen noch ein lebenswertes Ende finden können. Und die größte Angst, wir haben da ausreichend drüber gesprochen, der Menschen ist, also im Alter und eben bei Erkrankungen in Einrichtungen zu müssen. Einrichtungen, die für diese Menschen überhaupt zum einen nicht vorbereitet sind, auf pflegerischem Gebiet. Wir haben keine, also das sprachen Sie vorhin auch an, wir haben keine ausgebildeten Pflegekräfte, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen behafteten Menschen arbeiten können. Ja, diese Thematik haben wir also immer gar nicht in unseren Ausbildungsprogrammen für die Pflegekräfte. Wir haben keine in Gebärdensprache ausgebildeten Pflegekräfte für unsere gehörlosen Menschen. Wir haben keine in Lormen, das ist eine spezielle Klopfsprache, ausgebildeten Pflegekräfte für die taubblinden Menschen. Hm. Und wenn ich mir also vorstelle, ich bin ein taubblinder Mensch und habe vielleicht sexuellen Missbrauch erlebt und muss dann im Alter gewaschen werden. Und das von einem anderen Menschen, der es vielleicht durchaus gut mit mir meint, aber A, nichts über meine Geschichte weiß und B, auch nicht in der Lage ist, weil er nicht unterwiesen wurde, mit mir zu kommunizieren, dann ist das für mich tatsächlich das Grauen. Hm. Und deswegen ist diese Bandbreite, die wir haben als Betroffenenvertretung, eben sehr groß. Wir müssen da viel, viel ändern. Wir haben in den abrechenbaren Leistungen der Pflegeversicherung keine Kommunikationsassistenz zum Beispiel. Es gibt noch so viel zu tun, was sich also ändern muss und nicht nur für die betroffenen Menschen, die jetzt noch leben. Denn leider Gottes ist es so, es werden immer wieder gehörlose Menschen unter uns sein, auch taubblinde Menschen unter uns sein. Es werden auch psychisch kranke Menschen, traumatisierte Menschen unter uns sein. Es wird, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, immer auf irgendwelchen Gebieten Opfer von Gewalttaten geben. Ja? Und für diese Menschen muss unsere Gesellschaft vorbereitet sein.
Ja.
Für die Pflege solcher Menschen muss gesorgt werden. Und das hat man vollkommen außer Acht gelassen. Und das ist ein bisschen schade und dafür kämpfen wir. Aber nicht nur dafür. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt und das ist das Opferentschädigungsgesetz. Mhm. Das Opferentschädigungsgesetz hat ja gerade jetzt erst einige Neuerungen erfahren. Aber aus unserer Sicht nicht ausreichend. Was also die Interviews angeht, die bei der Beantragung von Opferentschädigungsleistungen geführt werden. Ich weiß nicht, was Sie darüber wissen, ob Sie dieses Verfahren kennen.
Also ich weiß nicht genau, ich bin nicht darüber jetzt in Kenntnis, wie genau so eine Befragung von jemandem, der eine Entschädigung in Anspruch nehmen will, abläuft. Ich weiß nur, wie das in anderen Bereichen, wo es auch darum geht, dass man zum Beispiel ein anderes Geschlecht im Personenstandsregister eintragen lassen möchte, wie dort Fragebögen gestaltet sind. Das weiß ich nur, weil wir da letztens im Bundestag gerade erst drüber debattiert haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass es noch in diese Richtung geht, dass man im Grunde alles erzählen muss und alles. Informationen und Details nicht ausgespart werden müssen, weil man sonst dieses Damoklesschwert über sich hängen hat, dass es sonst eben keine Entschädigung gibt, dann muss ich sagen, dann müssen wir Möglichkeiten finden, wie das umgangen werden kann, weil das sagten Sie ja auch schon in vorigen Gesprächen, wo Sie auch darüber berichtet haben, dann beginnt ja das Leid im Grunde nochmal von vorne. Das kommt ja dann, diese Erfahrungen kommen ja auch wieder hoch, die man möglicherweise vorher erfolgreich oder minder erfolgreich verdrängt hat. Und sowas darf natürlich nicht passieren.
Also es ist so, Sie müssen sich dieser Wahrheitsfindungsprüfung unterziehen in einem solchen Interview. Das bedeutet jetzt für die betroffenen Menschen, die ich jetzt speziell vertrete, Sie müssen also wieder in das damalige Geschehen eintauchen. Sie müssen en Detail diese Fragen beantworten. Sie können sich als Frau selbst vorstellen, wie das ist beim Missbrauch. Und die Fragen, die dort gestellt werden, ich weiß es von Betroffenen, die sich also diesem Interview gestellt haben, die sind nicht ohne. Also ich möchte das jetzt hier nicht ausführen, um niemanden zu ängstigen. Ich habe das in der letzten Sendung mit Esther Peilo schon als Empfehlung rausgegeben, auf jeden Fall dieses Interview nicht alleine zu machen, unter Umständen, wenn vorhanden, auf den Therapeuten, den man hat, zurückzugreifen oder auf jemanden zurückzugreifen, dem man sehr vertraut. Ich habe viele Menschen erlebt, die also in diesen Interviews retraumatisiert worden sind. Mhm. Und wenn ich mir das nicht nur für die Betroffenen, die wir hier vertreten, vorstelle, sondern generell eigentlich für alle Opfer von Gewalttaten, dann muss ich einfach sagen, ist es für mich also wirklich der blanke Horror. Wenn eine Gewalttat ausgeurteilt worden ist, das heißt, da hat ja vor Gericht schon mal die erste Wahrheitsprüfung stattgefunden. Da wurden Zeugenaussagen gehört, da wurde das Opfer gehört, da wurden Sachverständige gehört, da wurde der Angeklagte oder die Angeklagte gehört und es gab ein Urteil. Aus diesem Urteil heraus resultierend macht sich also eine Frau oder ein Mann auf den Weg und beantragt Opferentschädigungsleistung und muss dann in diesem Interview nochmal en Detail die Gewalttat, die ihr oder ihm widerfahren ist, schildern. Das muss ich sagen, das empfinde ich als unglaublich roh. Das ist so zerstörerisch, dass ich sage, also das gehört nicht mehr in unser Jahrhundert. Da sind Prozesse vorausgegangen, ja. Und da ist jemand, der ist als Opfer von der Justiz, das ist also wirklich ja nun auch eine maßgebende Behörde, als Opfer anerkannt. Das sind Prozesse, die vereinfacht werden müssen und menschlicher gemacht werden müssen.
Ja.
Und wir, das hatte ich also auch schon gesagt, wir möchten gerne dazu beitragen, gerade in der Richtung, nochmal Gesetzesreformen anzuschieben.
Also ich hab mit meinen Kollegen gesprochen, die in diesem Bereich im BMAS beziehungsweise mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammenarbeiten und eben in dem Ausschuss sitzen, im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Die wissen natürlich en Detail besser Bescheid, wie dieses Gesetz wirkt. Das kann ich tatsächlich nicht so gut einschätzen. Was ich aber weiß, ist, dass wir also es wurde jetzt ja gerade erst Ende letzten Jahres reformiert. Bei uns sind aber auf unseren Druck sind für einige Dinge auch mit durchgekommen und es wurde nachher auch von großem Einvernehmen sowohl aus Regierung als auch aus Oppositionsfraktionen verabschiedet. Am Ende des Tages haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Bedeutung von Altfällen bei Taten, die eben zum Beispiel vor 1976, bevor es das OEG gab, dass die trotzdem enthalten sind und Voraussetzungen dafür bieten, dass man eben Leistungen geltend machen kann oder dass es auch in diesem SGB 14, also das OEG ist ja davon abgedeckt, dass sexuelle Selbstbestimmung bzw. Angriffe darauf, sowohl von Kindern, Jugendlichen, aber eben auch Erwachsenen, dass das da vollumfänglich eingefasst ist, was, glaube ich, auch ein Verständnis ist, was erstmal im Gesetz vordringen musste. Das, was wir uns wünschen würden, und das wurde leider nicht aufgenommen, ist, dass, und Sie sagen das ja auch immer, dass psychosomatische Folgen stärker in die Entschädigung eingebunden sind und berücksichtigt werden. Das ist momentan noch nicht so sehr der Fall. Das wäre jetzt ein Reformwunsch, den wir als FDP hätten und den ich vollkommen nachvollziehen und teilen kann, weil man, ich glaube, da vor allen Dingen in die Schwierigkeit kommt, wie bewertet man psychische Folgen von erfahrenem Leid und wie kann man das versuchen zu entschädigen. Wenn es aber gar nicht drin ist, dann ist das, glaube ich, schwierig. Und sowas muss natürlich vielleicht nochmal dann angegangen werden. Ich weiß nicht, ob Sie welchen Reformbedarf Sie zusätzlich sehen, den könnte man ja sonst, den kann ich gerne mit meinen Kollegen dann auch nochmal teilen, wenn Sie da weitere Punkte haben.
Also ich kann Ihnen versprechen, wenn wir soweit sind, sind Sie die Erste, die das bekommt.
Sehr schön.
Da wir noch ganz gut in der Zeit sind und wir und Sie gerade gesagt haben, die Bedeutung dessen für die Opfer, für die Betroffenen, was ihnen damals angetan wurde und eben auch noch Jahre danach in ihr Leben einwirkt, möchte ich Ihnen gerne einen Fall schildern, um einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal deutlich zu machen, wie nachhaltig so etwas ist. Also ein junges Mädchen wurde in einer psychiatrischen Klinik Versuchen unterzogen und natürlich ist es nicht freiwillig gewesen, sondern man hat sie also mit Gewalt niedergezwungen, damit eben Spritzen gegeben werden konnten, Medikamente eingeflößt wurden und. In der Entwicklung dieser Frau ist es dann so gewesen, dass sie also freiwillig nie wieder irgendetwas genommen hat an Medikamenten oder sich eine Betäubungsspritze beim Zahnarzt geben lassen. Das war vollkommen ausgeschlossen. Also sie konnten dieser Frau alles entnehmen, aber sie konnten ihr nicht in den Körper einführen. Das war also über viele, viele, viele Jahrzehnte, also ich schätze das mal so über den Daumen, nahezu 60 Jahre der Fall. Das heißt also, die Frau hat sich Zähne ziehen lassen ohne Betäubung, diese Frau hat sich Abszesse aufschneiden lassen ohne Betäubung, diese Frau hat sich eine Wurzelbehandlung machen lassen ohne Betäubung, alles nur nicht in ihrem Körper. Jetzt ist diese Frau an einer seltenen Form des grauen Stars erkrankt und ist auf einem Auge blind. Und das andere Auge ist ebenfalls betroffen. Nun hat sie sich aufgemacht, denn sie muss nun versuchen, jemanden zu finden, der sie operiert, bestenfalls mit Betäubungstropfen in den Augen, um diese Operation durchzuführen. Mit viel Chance hat sie auch eine Klinik gefunden, die das durchführen würde, aber nun kommt. In Corona-Zeiten kann sie niemanden mit hineinnehmen in den OP, der sich also auch komplett steril verpackt und so weiter. Es geht einfach nicht. Aber der Knackpunkt ist, sie muss sich auf diese Liege, auf diese Operationsliege ganz flach hinlegen mit übergestrecktem Kopf. Das kannte sie von früher. Und das macht ihr so eine Angst, dass sie jetzt vor der Frage steht, schaffe ich das oder ist mein Schicksal erblinden? Das ist nur so ein kleines Beispiel, wie nach so vielen Jahren das, was Menschen erleben mussten, ihr Leben immer noch beeinflusst.
Also mir würde, genau, das sind diese Fälle, wo man eben merkt, dass auch der Körper insofern nicht vergisst und dann den Geist daran erinnert, dass das der Fall ist. Ja. Ich habe davon gelesen, dass es zum Beispiel Möglichkeiten gibt, ich denke, dass die Dame sicherlich alles versucht haben wird, dass man auch unter Hypnose operiert werden kann. Ich weiß nur nicht, wie weit solche Eingriffe gehen können. Und wie weit und wie belastbar dann die Hypnose ist. Aber das ist, glaube ich, eine Möglichkeit für Betroffene, ohne dass sie, also man verliert dabei ja nicht das Bewusstsein, sondern der Körper sensibilisiert oder desensibilisiert, wahrscheinlich für Schmerzen, so würde ich mir das jetzt zumindest vorstellen als Laie. Das sind vielleicht Möglichkeiten, die man einfach auch noch mehr in den Blick nehmen müsste. ohne dass immer der Eindruck entsteht, Hypnose ist was mit Pendel und mit, da rede ich dummes Zeug und ich weiß nicht mehr genau, was ich dann mache, so ist es ja nicht.
Ja, ich glaube, das wird uns von den Medien suggeriert, ja.
Genau, aber ansonsten, genau, und daran merkt man eben, wie weitreichend solche Folgen gehen können und dass die nirgendwo Niederschlag finden, wenn es eben um Entschädigung oder um Sensibilität im Alltag geht. Das ist, glaube ich, so eine große Schwierigkeit, die wir uns alle noch mehr annehmen müssen, eben vor allem diejenigen, die das selbst nicht erlebt haben oder erleben.
Also ich habe nicht eine Betroffene oder nicht einen Betroffenen erlebt, der mir sagen konnte, es hat irgendwann aufgehört. Alle haben gesagt, es hört nie auf. Menschen, denen es gelungen ist, eine Familie zu gründen, haben diese Gewalt weitergetragen. Das heißt, die Gewalt, die sie erfahren haben, ist generationsübergreifend weitergegeben worden. Menschen, die Gewalt erfahren haben, haben tatsächlich durch irgendwelche Trigger einen anderen Menschen getötet. Es hört nie auf. Dieses Monster geht nie weg, erst wenn man stirbt. Und ist das nicht furchtbar? Und ich glaube, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich, aber das, was die Menschen in den Konzentrationslagern erlebt haben, das war genauso eingreifend in ihr Leben, wie das, was diese Menschen später nach 1945 erleben mussten. Es ist ein ganz, ganz schwarzes Thema und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Sie haben es vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen, Frau Jensen, es ist relativ durch die akuten Geschehnisse, die wir ja nun haben, relativ still geworden um dieses schwarze Thema unserer Geschichte. Und das tut mir für die betroffenen Menschen sehr, sehr leid. Und jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, den wir beide so wunderbar verabredet hatten. Sie erinnern sich, das war der 28. April diesen Jahres. Da hatten Sie zugestimmt, dass wir uns im Bundestag treffen. Und Sie hatten auch selbst Ideen eingebracht, das mussten wir wollen jetzt nicht so viel verraten, aber wir mussten das wegen Corona absagen. Aber trotzdem, der Gedanke, den wir hatten und in dem wir uns auch einig waren, der ist nicht vergessen. Und so wie es möglich ist.
Der ist auch vor allen Dingen nur verschoben und nicht aufgehoben. Also genau. Die Besuchergruppen im letzten Quartal sind wahrscheinlich auch wieder möglich. Und ich würde sagen, wir nehmen das auf jeden Fall dann in Angriff.
Das wäre ganz wunderbar, weil das würde eben auch eine ganz, ganz große Bedeutung haben für die Menschen, die das erleben mussten. Denn wir haben ja jetzt auch in Schleswig-Holstein, wenn also alles gut läuft hinsichtlich Corona, das wissen Sie ja auch schon, am 23.
November,
Oktober.
Im November, ne? Ja, genau. Achso, ich dachte im November.
Nee, am 23. Oktober. Also es sei denn, Sie hätten jetzt einen anderen Kenntnisstand als ich, das ist durchaus möglich.
Ich schau mal. Ich habe mich vertan, der 23. Oktober. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Genau. Da haben wir ja die große Anerkennungsveranstaltung im Landeshaus. Ich mag dieses Wort Anerkennungsveranstaltung nicht. Ich finde, man müsste das einfach umbenennen. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Angeregt habe ich das hier im regionalen Fachbeirat. Und ich denke auch, es darf weder politisch noch gesellschaftlich keine Anerkennungsveranstaltung werden, wie man immer sie nennen mag, die man als Endpunkt ansehen möchte. Das, denke ich, darf nicht sein, sondern es sollte der Auftakt sein, unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Kirchen, private Träger, Wohlfahrtsverbände zu einer anderen Sensibilisierung zu bringen, was also, ich sage mal, andersartige Menschen angeht. Wir müssen da anders hinschauen. Und das ist ja das, was ich immer sage. Niemand von uns kann sich sicher fühlen. Wir können eine Behinderung erleiden, ob geistig oder körperlich, durch einen Unfall, durch eine Gewalttat, durch eine Erkrankung, durch einen Operationsfehler, durch ein falsch eingenommenes Medikament, was auch immer. Niemand kann sich sicher sein, dass wir wirklich von A bis Z, von Stunde 0 bis Stunde bis Endstunde 0 sicher und gesund durch unser Leben gehen können, ja? So sicher kann sich niemand fühlen. Aber was relativ sicher sein sollte, ist, dass uns nie wieder, egal in welcher Form wir ein Handicap haben, unsere Würde aberkannt wird. Das darf niemals passieren.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, es gibt Menschen, die sozusagen nicht passen für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist ja auch das, woran ich, genau, also alle Menschen passen in die Gesellschaft. Jeder,
richtig.
Und jede muss eben ihren Platz finden und gefunden bekommen. Und das braucht manchmal mehrere Anläufe. Und ich glaube, sowas muss man anerkennen. Und nicht im Hinterkopf haben, dass bestimmte Formen vorgeben, wie man zu leben oder zu sein hat. Das ist ja auch ein Stück weit ein für mich urliberales Thema, weshalb ich eigentlich auch bei den Freien Demokraten bin, weil ich eben überzeugt bin, dass ich niemand anderem vorschreiben sollte, wie er oder sie zu leben hat und mit wem und nicht dafür bestraft werden sollte von niemandem, solange er oder sie eben entsprechende Grenzen gegenüber anderen achtet. Und nicht darüber dafür bestraft wird, wenn jemand ein kritischer Geist ist oder sich gerne mal gegen Widerstände auflehnt. Ich glaube, sowas gehört eben dazu und das muss in einer Gesellschaft möglich sein, ohne dass man auch in jungen Jahren schon irgendwie gegängelt wird. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung auch im Bereich Ausbildung. Jetzt weiß, dass wenn man in Kindergärten, in Schulen, aber auch eben in Psychiatrien, Gefängnisse, in Kinderheime schaut. Und ich glaube, da haben eben diejenigen, die da in den Bereichen ausgebildet werden, eine riesige Verantwortung, die meisten, glaube ich, auch sehr, sehr bewusst, der sie sich bewusst sind. Aber ich glaube, das kann die Ausbildung vielleicht noch besser abbilden. Und ich glaube, daran müsste man definitiv noch arbeiten.
Also, dass wir da definitiv noch daran arbeiten müssen, zeigt uns ja auch immer wieder das schreckliche Thema Kindesmissbrauch, das ja immer wieder hochkommt und hochkocht. Und wenn man sich das vorstellt, wie diese Verknüpfungen dahinter sind, wie umfangreich diese Ringe sind, wie viel Geschehnisse da im Darknet unterwegs sind, ja, und dass man dem so schlecht Herr wird, das sind ja alles Themen, wo ich sage, die Gesellschaft muss sensibler werden. Wir müssen mehr hingucken. Wir müssen Kinder grundsätzlich, und deswegen bin ich auch dafür, dass die Kinderrechte in die Grundrechte integriert werden, ins Grundgesetz integriert werden. Aber wir müssen erstmal in erster Linie unseren Kindern Glauben schenken. Ja? Und eine andere Zahl, die ich ungerne nenne, aber solange noch, im letzten Jahr sind 180 Kinder im letzten Jahr in Deutschland im häuslichen Bereich ums Leben gekommen. Das ist, also das macht mich sprachlos, das beschämt mich ganz, ganz tief. Tritt dann dieser Moment ein, wo ich mich schäme, Mensch zu sein, weil es für mich so unvorstellbar ist, dass es Menschen gibt, die ihr Kind töten. Und solange diese Dinge noch in unserer Gesellschaft passieren können, ist die Sensibilität der Gesellschaft für mich absolut noch nicht auf dem Punkt, wo sie hingehört. Und daran müssen wir
das
alle
wird vor allen Dingen Corona zeigen. Ja. Das wird vor allen Dingen jetzt diese Corona-Zeit zeigen. Das sind ja auch Berichte, die schon abzusehen sind, die von Frauentelefon oder Hilfetelefonen, von Frauenhäusern, von Kindernotruf, all diese Dinge sind jetzt eingeschränkter nur möglich gewesen. Und ich hoffe, dass man das aufholen kann, was jetzt Corona eben uns hat versäumen lassen, eben weil die Möglichkeiten und die Zugänge nicht mehr so da waren.
Also wir hier von Seiten der betroffenen Vertretung von unserer Sondersendung, wir werden alles dafür tun, um Menschen zu sensibilisieren, um Menschen zu unterstützen. Und wir nähern uns jetzt unserem Ende, dem Ende des Interviews, aber es gäbe noch viele Dinge, über die ich mit Ihnen sprechen würde. Interessant wäre auch das Thema Grundrente. Und da würde ich Sie fragen wollen, ob Sie bereit wären, vielleicht Anfang des nächsten Jahres nochmal in unsere Sendung zu kommen, um eben auch über dieses Thema zu sprechen, das also auch für Unruhe hier unter den Betroffenen sorgt. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die FDP da ein ganz anderes Programm auf dem Schirm hat. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Das wäre sicherlich oder ist aus unserer Sicht sehr interessant, eben auch für die Menschen da, wo das wirklich hapert und ganz, ganz eng ist. Und dann eben auch noch die Themen, die wir heute nicht anschneiden konnten. Da würde ich Sie gerne nochmal einladen wollen. Hätten Sie Lust, nochmal zu kommen, Frau Jensen?
Ja, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn Sie sagen, Anfang nächsten Jahres könnte man auch vielleicht darüber sprechen, wie eben die Stiftung Anerkennung und Hilfe hoffentlich möglicherweise dann weiterarbeiten kann über ihre Frist hinaus. Vielleicht haben wir zu dem Zeitpunkt schon bessere und andere Infos, die wir heute noch nicht besprechen konnten. Und dann greift ja auch die Grundrente und dann kann ich gerne mal das Konzept Basisrente, am Ende sind es nur so Worthülsen, die dann mit Inhalt und Leben gefüllt werden müssen, aber würde ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, auf jeden Fall, das können wir machen.
Und vielleicht als letzten und weiteren Punkt in der nächsten Sendung, die wir dann miteinander machen, wäre ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, ob wir da schon verkünden können, dass unsere Thematik in die Bundestagsdebatte getragen werden kann.
Das hoffe ich, ja. Vielleicht können wir es sogar schon Revue passieren lassen. Mal schauen.
Das wäre ganz wunderbar. Ich weiß, dass Sie uns da unterstützen und dafür sind wir Ihnen auch sehr, sehr dankbar. Sie sind eine sehr mutige Frau und Sie haben einen bedeutenden Satz gesagt, gerade was Mut angeht, den habe ich heute gelesen, aber ich kriege ihn gar nicht mehr so zusammen. Aber ich weiß, dass Sie sehr mutig sind und das finde ich ganz toll und ich finde es auch ganz, ganz wunderbar, dass junge Menschen, relativ junge Menschen, wirklich auch so einen guten Job machen, wie Sie das machen.
Vielen Dank für das Lob. Also ich gebe mir Mühe, am Ende lerne ich auch jeden Tag dazu und ich glaube, das sollte man sich immer einfach vergewissern, dass das der Fall ist. Solange man jeden Tag lernt, kann man jeden Tag auch noch was besser machen. Und ich hoffe, dass viele in der Politik genauso denken, weil wir ja auch in einem Bereich arbeiten, wo ganz viel sich jeden Tag verändert. Und deswegen kann man gar nicht die Lösung für alles parat haben, weil sich Dinge eben so schnell weiterentwickeln. Und daran arbeiten wir, dass wir Schritt halten können.
Ja, es müssten diese verhärteten und alten Strukturen ein bisschen aufgeweicht werden. Aber
genau.
Es geht ja los. Also wir haben ja viele jüngere Menschen jetzt in der Politik. Und das gibt mir ein Stückchen, ja, ich sag mal Hoffnung. Ja, weil ich also wirklich da eine ganze Menge mehr Bewegung sehe und auch ganz andere Blickrichtungen. Und das finde ich für mich und das, was ich vertrete, für das, was ich stehe, sehr beruhigend. Frau Jensen, ich bedanke mich für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Fragen und das angenehme Gespräch. Ich habe heute auch wieder einiges gelernt.
Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, alles Gute für Sie, für Ihre kleine Familie und vor allen Dingen für die kleine Schwester.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.